Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt.
Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer.
Und ich bin Alicia Prager. Der Weltklimagipfel in Dubai ist am Donnerstag gestartet und es ist gleich ziemlich vielversprechend losgegangen, nämlich mit einer Einigung zum Loss and Damage Fonds. Das ist ein Fonds, aus dem Gelder ausgezahlt werden sollen an Staaten, die besonders von der Klimakrise betroffen sind und selbst nicht so viele finanzielle Ressourcen haben. Die sollen zukünftig für Schäden, die die Klimakrise verursacht, entschädigt werden. Dieser Fonds hat im vergangenen Jahr für ganz viel Streit gesorgt. Dieses Jahr sind wir jetzt schon einen Schritt weiter zu Beginn der Konferenz. Deutschland sowie auch das Gastgeberland, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben zusammen bereits 200 Millionen US-Dollar zugesagt. Und auch Großbritannien, Japan und die USA haben Zusagen gemacht.
Es gibt zwar auch Kritik an einigen Punkten, aber es könnte auch ein vielversprechendes erstes Signal für diese Verhandlungen sein. Auch die Tagesordnung wurde ohne weitere Zwischenfälle angenommen, ganz anders als in den vergangenen Jahren bei Klimakonferenzen.
Philipp, auf was wirst du denn besonders schauen in den nächsten zwei Wochen?
Ja, zuerst einmal auf diesen sogenannten Global Stock Take, die globale Bestandsaufnahme. Bei der Klimakonferenz in Paris 2015 einigte sich die Weltgemeinschaft ja nicht nur auf das Ziel, die Erde um nicht mehr als 1,5 Grad aufzuheizen, sondern verständigte sich auch auf ein Format, um die Bemühungen auf den Weg dorthin zu überprüfen. Im Global Stock Take setzen sich Vertreterinnen und Vertreter der Staaten ab diesem Jahr alle 5 Jahre zusammen, um gemeinsam zu reflektieren, ob die aktuelle Klimapolitik mit den Zielen noch vereinbar ist. Dass das nicht so ist, ist natürlich allen klar. Aber da dieses Format heuer zum ersten Mal stattfindet, sollte man ihm, finde ich, eine Chance geben. Und vielleicht bringt diese Art offizielles Eingeständnis die Staaten ja auch dazu, ihre Klimaziele nachzubessern. Alicia, was hast du im Fokus?
Ich werde mir vor allem die Diskussion um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen anschauen. Wir wissen, 90% unserer CO2-Emissionen kommen aus der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Dementsprechend ist der Ausstieg aus Fossilen eines der ganz zentralen Aufgaben einer internationalen Klimapolitik. Es ist ja auch ein bisschen absurd, wir treffen uns zum 28. Mal und noch immer gibt es keine Einigung zu fossilen Brennstoffen. Auch in diesem Jahr ist die sehr unwahrscheinlich, muss man dazu sagen. Die Konferenz findet im Erdölstaat der Vereinigten Arabischen Emirate statt. Ein Ziel, auf das ich auch schauen werde, wo ziemlich sicher eine Einigung gelingen wird, ist das große Erneuerbaren-Ziel, nämlich wollen die Staaten die erneuerbaren Kapazität bis 2030 verdreifachen und gleichzeitig die Energieeffizienz verdoppeln. Das heißt, mit dieser Vervielfachung der Erneuerbaren und der gleichzeitigen Energieeinsparung ist sozusagen die Hoffnung, dass die Fossilen dadurch vom Markt verdrängt werden und nicht nur zusätzliche Energie geschaffen wird.
Auf diesen fossilen Ausstieg bin ich auch sehr gespannt. Das ist ja zweifelsohne das dickste Brett, das auf den Klimakonferenzen immer gebohrt wird. Spannend wird außerdem, wie es mit der Klimafinanzierung weitergeht. Es gibt ja nicht nur einen Topf für Schäden und Verluste, sondern auch welche für Klimaschutz, also den Ausbau erneuerbarer Energien zum Beispiel in Entwicklungsländern oder auch für Anpassungsmaßnahmen, zum Beispiel Schutzmauern gegen den steigenden Meeresspiegel.
Und zu weiteren Hintergründen zur Klimakonferenz sprechen wir jetzt mit Helmut Hojewski, der mit uns im Studio sitzt. Er hat bisher für Österreich auf jeder einzelnen Klimakonferenz mitverhandelt, also seit 1995, da war die erste Klimakonferenz. Und damit hat er so einen ziemlich einzigartigen Einblick darin, wie die Verhandlungen auf so einer Klimakonferenz laufen. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass er nicht mitfährt, dafür sitzt er jetzt mit uns im Studio. Willkommen, Herr Hojewski.
Gerne.
Herr Hojewski, Sie waren bis jetzt auf ausnahmslos jeder Klimakonferenz und immerhin hat es schon 27 davon gegeben. Sind Sie eigentlich ein bisschen wehmütig, dass Sie dieses Mal nicht hinfahren?
Ja, ein bisschen schon. Jetzt, wo schon die ersten Teilnehmerinnen der Delegation nach Dubai abgereist sind, habe ich schon ein bisschen Wehmut. Andererseits, man erspart sich sehr viel Stress, man erspart sich viele, auch teilweise nicht so angenehme Diskussionen. Also alles in allem, meine 27 COPs waren genug, ich habe damit abgeschlossen und bin soweit zufrieden.
Viel Stress, wie kann man sich denn vorstellen, wie diese Verhandlungen ablaufen? Wie war Ihr Alltag auf so einer COP?
Wenig Schlaf, einmal. Also der Tag beginnt mit der EU-Koordinierung und eigentlich schon oft mit Delegationsbesprechungen, meistens informell während des Frühstücks. Aber ab 8:30 EU-Koordinierung jeden Tag und dann die Verhandlungen. Das geht von 10 Uhr weg und das kann oft bis in die Nacht dauern. Offiziell 18 Uhr Ende, aber informelle Konsultationen können auch weit in die Nacht hineinreichen. Ja, und dann ist dann die Spannung groß, wenn es gegen Ende der Konferenz geht, wo also die Umwelt- und Klimaministerinnen sich einschalten und dann letztendlich die Lösung bringen müssen. Da kann schon passieren, dass es dann ein, zwei Nächte lang fast durchgeht.
Bei der UN-Klimakonferenz verhandeln ja knapp 200 Staaten. Wie kann man sich denn das vorstellen? Sitzen da alle in einem Raum und reden? Also wie behält man da den Überblick und wie wird man da nicht wahnsinnig?
Ja, im Plenum, das Plenum beginnt wirklich mit allen. Also das sind die Vertreter, Vertreterinnen aller Vertragsparteien anwesend. Dann wird aber jeder Tagesordnungspunkt in Kleingruppen geschickt. Das sind die sogenannten Kontaktgruppen. Die gehen dann wieder in informelle Konsultationen und dort wird dann eigentlich das Ergebnis für diesen Tagesordnungspunkt ausverhandelt, der Text vorbereitet. Und da reden vielleicht 20, 30, wenn es hochgeht, 70 oder 100 Personen miteinander. Da reden dann vorwiegend Gruppensprecherinnen, Gruppensprecher und nicht jedes einzelne Land. Aber was dort als Ergebnis rauskommt, muss dann wieder in die große Gruppe und letztendlich vom Plenum, wo wieder alle drin sitzen, abgesegnet werden. Wenn diese Arbeit gut erledigt ist, dann geht das ohne Probleme. Wenn gewisse Animositäten schon in den Kleingruppen geherrscht haben und nicht alle zufrieden sind oder gleichmäßig unzufrieden, wie ich es immer nenne, dann kann es passieren, dass im Plenum noch einmal Dinge aufgemacht werden. Und dann wird es schwierig.
Wir sind jetzt bei der 28. Klimakonferenz angekommen. Trotzdem sind die Emissionen immer weiter gestiegen. Im letzten Jahr leicht, aber doch. Die Absenkung, also leicht, aber doch. Viele sagen jetzt, oder ein bisschen plakativ, sind die Klimakonferenzen sozusagen gescheitert?
Nein, kann man auf keinen Fall sagen. Ich vergleiche das immer mit einem Zustand, was wäre, wenn es diese Klimakonferenz nicht gäbe. Dann würde jeder Staat machen, was er will und dann würde es zu überhaupt keinen, nicht einmal Begrenzungen kommen. Also ich glaube wirklich, wenn dieser Prozess nicht 1995 begonnen hätte, eigentlich 1992 mit der Annahme der Klimarahmenkonvention, dann wären die Emissionen noch viel mehr gestiegen. Dass sie gestiegen sind, ja, das ist eine Tatsache, das ist fürs Weltklima eine Katastrophe, muss man auch sagen. Aber ohne diesen Prozess wären wir bei weitem nicht dort, wo wir jetzt sind. Wir könnten viel weiter sein, aber ohne diese Klimakonferenzen wäre man noch viel schlechter dran.
Das heißt sozusagen, es ist kein Vertrauen jetzt, dass die Klimakonferenzen alleine die Lösung sein können, aber es ist eben ein nötiger Prozess, um was vorwärts zu bringen.
Absolut. Und Vertrauen ist ein gutes Stichwort. Viele Ergebnisse leben doch von einem gewissen Grundvertrauen zwischen den Vertragsparteien. Das wird oft hinterfragt und manchmal fragt man sich wirklich, naja, meinen es wirklich alle so ehrlich? Aber ein gewisses Grundvertrauen ist da. Und die Entscheidung in Paris, das Pariser Abkommen ist wirklich von diesem Vertrauen getragen worden. Mittlerweile ist das oft wieder in Frage gestellt worden, das stimmt. Aber das war wirklich, Paris 2015 war wirklich ein großer Wurf, von dem wir jetzt noch zehren und auch in Zukunft zehren können. Der Prozess geht ja immer weiter in diesen 5-Jahres-Zyklen und da tut sich schon was. Man darf nicht nur auf eine Klimakonferenz schauen und auf das Ergebnis von einer Konferenz. Wenn man sich den ganzen Prozess anschaut, also auch vor Paris und nach Paris, da hat sich schon sehr viel getan.
Sie haben bereits erwähnt, momentan ist die Einigkeit vielleicht nicht mehr ganz so sichtbar wie 2015, als das Pariser Klimaabkommen verabschiedet wurde. Wie sehen Sie das? Hätte das Pariser Abkommen auch in diesem aktuellen Umfeld gelingen können?
Ich fürchte nein. Das Zeitfenster in Paris war gerade ein günstiges. Das war weltpolitisch nicht so belastet durch alle möglichen Krisen und Katastrophen, die wir jetzt leider sehen müssen. Es war damals, quasi, wie man so schön sagt, ein Window of Opportunity, wo eine Stimmung da war, dass alle gesehen haben, okay, versuchen wir es gemeinsam Und ich muss auch sagen, der französische Vorsitz damals hat das auch ausgezeichnet vorbereitet. Das war ein Prozess, der sich über eineinhalb, zwei Jahre vor der Pariser Konferenz schon entwickelt hat. Und diese Vorarbeit war ganz entscheidend. Und derzeit, wie gesagt, wegen der geopolitischen Lage, ich würde keine Chance sehen, so einen Wurf jetzt zustande zu bringen.
Die geopolitische Lage ist ja momentan, da ist einiges los. Es gibt den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, es gibt Krieg im Gazastreifen und diese Konflikte, die reiben ja nicht nur die beteiligten Parteien auf, sondern auch die Welt und mache sagen, es gibt eine Spaltung. Herr Jeski, wie kann man sich denn das auf der Klimakonferenz vorstellen, wenn alle Staaten aufeinandertreffen? Beeinflussen da diese aktuellen Konflikte die Konferenz oder legt man die mal beiseite und sagt, okay, jetzt diese zwei Wochen geht es mal nur um das Klima?
Der schreckliche Ukraine-Krieg hat natürlich Einfluss auf die Verhandlungen, insofern als im Plenum oft Bezug genommen wird drauf. Also der Westen verurteilt diesen Angriffskrieg, darauf reagiert Russland. Üblicherweise gehen dann die Delegierten des Westens aus dem Saal, wenn der russische Delegierte spricht. Aber die Verhandlungen selber sind dann im Wesentlichen, ist dieser Konflikt ausgeklammert. Also da geht es wirklich um die Sache. Da kann ich auch nicht sagen, dass Russland in irgendeiner Weise blockiert oder ähnliches. Was allerdings Russland schon blockiert, sind Ernennungen oder Wahlen zu Komitees unter der Klimarahmenkonvention und dem Paris Agreement. Und das behindert ein bisschen die Arbeiten dieser Untergruppen. Da hoffen wir bald eine Lösung zu finden. Also die blockieren alle Nominierungen innerhalb der osteuropäischen Gruppe, vor allem wenn sie von der EU kommen.
Beschlüsse auf der Klimakonferenz gelingen nur dann, wenn alle Staaten zustimmen, also es herrscht Einstimmigkeit. In der Vergangenheit war es dann aber auch oft so, dass es vor allem auch die USA und China gebraucht hat, die eine Art Kompromissbereitschaft gezeigt haben. Dieses Mal ist das so, die USA und China haben sich vor ein paar Wochen getroffen und eine Erklärung herausgegeben. Ist das ein gutes Signal, wenn Sie jetzt auf die Klimakonferenz schauen?
Grundsätzlich ja, wobei es ist nicht Einstimmigkeit, also es wird ja nicht abgestimmt. Man muss ja nicht die Hand heben und aktiv zustimmen. Es ist das Konsensprinzip. Das heißt, keine Vertragspartei darf gegen irgendeinen Beschluss, das kann auch ein einzelnes Wort in einem Absatz sein, dagegen auftreten. Also das ist das Konsensprinzip. Ich vergleiche es immer damit, das Ergebnis ist dann ausbalanciert, wenn alle Vertragsparteien gleichmäßig unzufrieden sind. Weil wenn irgendeine Partei sagt, ja super, das ist ein super Ergebnis, dann gibt es sicher irgendeine andere Gruppe, die sagt, ich bin über den Tisch gezogen worden. Und das muss man wirklich vermeiden, also ein gut austariertes Ergebnis hinterlässt alle mehr oder weniger gleichmäßig nicht ganz zufrieden. Das macht den Konsens aus. Wenn große Player wie die USA und China sich vorher einigen oder vielleicht Eckpunkte besprechen, ist das sicher hilfreich. In Paris war es so. Also da gab es, das wissen wir, eingehende Kontakte zwischen USA und China im Vorfeld schon und auch während der Konferenz. Also das war auch einer der Schlüssel des Erfolgs in Paris.
Dieses Mal bei der Klimakonferenz wird wahrscheinlich wieder sehr stark um ein Bekenntnis zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen gerungen. Das mutet natürlich schon ein bisschen absurd an, weil wir wissen natürlich, dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe 90% unserer CO2-Emissionen ausmacht. Und trotzdem können sich die Staaten auch nach der 28. Klimakonferenz noch nicht einmal darauf einigen, aus diesen fossilen Brennstoffen auszusteigen. Wie war es denn für Sie, diese Debatte jedes Jahr aufs Neue zu führen?
Das war mühsam schon in Glasgow. Da war diese Debatte das erste Mal am Tapet. Der Vorschlag damals der britischen Präsidentschaft war ja ein Ausstieg aus Kohle. Damals haben wir über Kohle gesprochen. Das hat dann letztendlich Indien, China, Südafrika verhindert und wir haben nur auf ein schrittweises Zurückfahren der Kohle vereinbart. In Sharm el-Sheikh voriges Jahr sind wir um keinen Schritt weitergekommen. Da wurde diese Formulierung einfach copy-paste übernommen. Ich erwarte ehrlich gesagt auch bei der Konferenz nicht den eigentlich notwendigen Durchbruch. Ja, wir müssen aus den fossilen Energieträgern raus. Besser heute als morgen. Und das gilt nicht nur für den globalen Norden, für die Industrieländer. Es gilt vielleicht mit einer gewissen Zeitverzögerung auch für die Entwicklungsländer, für den globalen Süden. Aber da sehe ich nach wie vor wenig Bereitschaft. Also die Signale, die ich von den Vereinigten Arabischen Emiraten höre, ist, dass sie weiterhin auf dem schrittweisen Zurückfahren beharren. Allerdings nicht nur Kohle, sondern alle fossilen Energieträger. Aber von einem Ausstieg wird auch wahrscheinlich diesmal nicht die Rede sein. Ich hoffe, ich werde positiv überrascht, aber ich fürchte nein.
Aber angenommen, man würde jetzt diesen kompletten Ausstieg aus Kohle zum Beispiel in so ein Abschlussdokument hineinschreiben, wie sehr kann man eigentlich darauf vertrauen, dass es dann wirklich passiert? Weil manche sagen, naja, immerhin, man hat sich 2015 auf das 1,5-Grad-Ziel geeinigt, das wird jetzt ziemlich wahrscheinlich verfehlt. Kann man diesen Verträgen überhaupt noch irgendwas glauben?
Sicher kann man den Verträgen was glauben, weil dadurch, dass sie im Konsens beschlossen sind, kann eigentlich keine Vertragspartei sagen, ich war nicht dabei, ich habe das nicht mitgetragen. Also jedes Land, das am Tisch sitzt und die Beschlüsse, die eben im Konsens gefallen sind, mitgetragen hat, war dabei. Daher, man kann sie nicht so leicht entziehen. Die Frage ist natürlich, gibt es Sanktionen? Nein, gibt es natürlich nicht. Beim 1,5-Grad-Ziel, ja, das kann man überhaupt nicht sanktionieren, weil wer ist letztendlich schuld? Beim Ausstieg aus der Kohle könnte man natürlich sich etwas überlegen, aber das ist auch, also das hat man schon in Paris nicht geschafft, das würde man jetzt sicher auch nicht schaffen. Aber was wichtig ist, es ist ein Beschluss, den alle mittragen und er wird natürlich politisch kontrolliert. Und das Berichtswesen ist auch relativ detailliert. Also die Länder müssen über ihren Einsatz von fossilen Energieträgern Bericht erstatten. Die am wenigsten entwickelten nicht in der Tiefe, aber große Schwellenländer natürlich in derselben Detailtiefe wie der globale Norden. Also das sieht man schon in den Berichten, tut sich da was? Fährt ein Land wie China die Kohle zurück, ja oder nein?
Wir sprechen gleich darüber, wie es sein kann, dass die Klimakonferenz in einem Ölstaat wie den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfinden kann. Nach einer kurzen Pause.
Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich.
Halt!
Was?
Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutz, Bauer.
Nein, eh nicht, Schweinderl, aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt.
Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja? Der so viel CO2 speichert, ja? Und unser bioregionales Gemüse fährt nicht weit.
Ja?
Ja, es hängt alles dran.
Ja, natürlich.
Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adig und Sotolite.
Wir haben es schon gesagt, die Klimakonferenz findet ja dieses Jahr in Dubai statt. Ich glaube, viele fragen sich, okay, in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Klimakonferenz abzuhalten, klingt irgendwie absurd und hat für viel Kritik gesorgt, gerade auch, weil der Präsident der COP auch gleichzeitig Chef der Abu Dhabi Oil Company ist. Gleichzeitig kann man aber auch in seiner Verteidigung sagen, dass er die Erdölindustrie mit an den Tisch holt, dass er ein erneuerbares Unternehmen in den Emiraten aufgebaut hat. Wie auf dieser Skala schätzen Sie denn seine Rolle ein? Also ist es sozusagen eine Chance, dass er als sehr ehrgeiziger Manager das sozusagen vorantreiben will oder eher riskant, wenn man jetzt auf diese neuen Leaks schaut, dass er die Vorbereitungen für die COP auch dazu genutzt hat, mit 15 Staaten neue Erdölgeschäfte anzustoßen?
Ja, also ich stehe nicht an, da hier den Sultan Al-Jaber zu verteidigen, aber ich glaube, diese Deals, die da im Vorfeld gelaufen sind, wären auch ohne COP möglicherweise gelaufen. Als Konferenzpräsident hat man eine Rolle als Vermittler. Er muss die Brücke schlagen zwischen den unterschiedlichen Interessen. Und er ist natürlich interessiert daran, ein Ergebnis zu liefern. Weil das ist letztendlich sein Stolz. Das ist der Stolz jedes Konferenzpräsidenten oder jeder Präsidentin. Daher glaube ich nicht, dass er seine Erdölbeziehung, seine Erdölvergangenheit allzu sehr herauskehren will. Und wie Sie richtig sagen, er hat auch in der Vergangenheit die erneuerbaren Energieträger in den VAE durchaus promotet. Er ist auch, glaube ich, der Erfinder von Smart Cities in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also er hat auch eine quasi klimafreundliche Seite. Ja, er ist natürlich, klar, er macht Geschäft mit Öl und Gas, muss man auch sagen. Aber er ist zumindest willens, soweit ich das einschätzen kann, auch über Alternativen nachzudenken. Und er muss ein Ergebnis liefern. Also wenn Lobbyisten für Erdöl, Erdgas aktiv sind bei den Verhandlungen und wenn, es sind immer wieder welche aktiv, dann sind das andere Länder. Da braucht er nicht sich exponieren. Das macht Saudi-Arabien, das macht Nigeria, das macht Venezuela.
Er kann sich sozusagen zurücklehnen.
Er muss sich zurücklehnen und schauen, dass er ein Ergebnis liefert, das alle zufriedenstellt. Und das kann nicht ein Ergebnis sein, das nur die erdölexportierenden Länder zufriedenstellt. Da würde die EU und andere sicher aufstehen und sagen, nein, mit uns nicht.
Ein Ziel, das ja dieses Jahr beschlossen werden soll, ist die Verdreifachung von Erneuerbaren. Ist das so ein Ergebnis, mit dem die EU dann zufrieden wäre, selbst wenn es jetzt beim Ausstieg aus den Fossilen nicht sehr viel vorangeht? Also wäre das sozusagen schon ein positiver Beschluss?
Ja, absolut. Also wir verlangen die Verdreifachung der Erneuerbaren bis 2030 und die Verdoppelung der Energieeffizienz bis 2030. Und damit mittelbar würde das ja auch bedeuten, dass fossile Energieträger zurückgefahren werden. Also so gesehen macht das Sinn, das sind ja quasi kommunizierende Gefäße. Mehr Erneuerbare heißt weniger Fossile unter der Annahme, dass der Energiebedarf nicht explodiert und darum auch Energieeffizienz, also erneuerbare Energieträger auch möglichst effizient nutzen. Das heißt in Summe letztendlich in Zukunft weniger Energie brauchen und das möglichst eben erneuerbar.
Es gab ja bereits letztes Jahr viel Kritik an Ägypten, wo die Klimakonferenz letztes Jahr stattgefunden hat, eines der größten Gasförderländer Afrikas, jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Manche sagen, man kann jetzt diese Klimakonferenz mit diesen Veranstaltungsorten überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Ist es denn Sinn der Sache, dass ausgerechnet in so einem Land wie den Vereinigten Emiraten, das massiv Öl fördert, über das Klima diskutiert wird oder muss man das gerade deshalb erst machen?
Wir können uns nicht aussuchen, wo die Klimakonferenzen stattfinden. Die rotieren in einem 5-Jahres-Zyklus gemäß den Regionalgruppen der UN, der Vereinten Nationen. Und wenn Afrika, die afrikanische Gruppe, sich entscheidet, Ägypten soll der Konferenzpräsident sein, dann ist es eine Entscheidung der afrikanischen Gruppe. Da können die anderen Gruppen nichts dagegen sagen oder dagegen sein. Das geht nicht. Im asien-pazifischen Raum hat man sich eben auf die Vereinigten Arabischen Emirate geeinigt. Daher ist es ja wieder ein Öl- oder Gasförderland. Also das mag Zufall sein, aber ich erinnere, wir hatten auch schon eine Konferenz in Doha in Katar vor 10 Jahren. Also das war auch schon, also es war 11 Jahre her, 2012.
Was ist damals herausgekommen?
Das Doha Agreement, also die Verlängerung des Kyoto-Protokolls, war damals das Ergebnis, weil man sich ja in Kopenhagen damals 2009 nicht auf ein neues, breites Agreement einigen konnte. Also das, wo man 2009 gestanden ist, hat man dann erst 2015 geschafft. 2009 war der Fehler, dass man geglaubt hat, man kann das Kyoto-System, also festgeschriebene Emissionsreduktionen oder Begrenzungen der Treibhausgase auf alle Länder dieser Erde ausdehnen, das ist klassisch schiefgegangen. Und man hat dann eine Verlängerung des Kyoto-Protokolls verhandelt. Das ist dann in Doha 2012 verabschiedet worden, mit dem großen Nachteil, wieder nur Industrieländer. Und teilgenommen haben an Kyoto 2 nur die EU und 10 andere, also alle großen Nicht-EU-Industrieländer waren alle nicht dabei. Nicht USA, nicht Kanada, nicht Australien, nicht Russland, nicht Japan. Also man hat dann praktisch eigentlich 8 Jahre verloren.
Sie waren bei jeder Klimakonferenz dabei bisher. Jetzt mit ein bisschen Abstand, gibt es andere Formate, die Sie gut fänden, die Sinn machen würden, die parallel zu der Klimakonferenz vielleicht laufen sollten?
Ich glaube nicht, dass es viele Alternativen gibt. Wie gesagt, wichtig ist diese Inklusivität, dass alle an einem Tisch sitzen, dass auch Beobachterorganisationen eine Stimme bekommen, die können auch intervenieren im Plenum. Die Interaktion zwischen Institutionen, Beobachtern, NGOs und Verhandlern, Verhandlerinnen ist ganz wichtig. Man hat nach dem Flop von Kopenhagen kurz diskutiert, ob es Sinn macht, das Ganze in regionale Verträge aufzusplitten. Also ähnlich wie in der Luftreinhaltung, da gibt es sowas seit Anfang an. Gott sei Dank, muss ich sagen, ist das nicht zustande gekommen, weil das Klimaproblem ist ein globales. Das kann man nicht regional lösen, das muss man wirklich gemeinsam lösen, wir alle. Und daher war es gut, dass das weiter ein breit getragener Prozess geblieben ist Und ich kann mir, ja, bessere, mein Gott, besser kann man immer sein, aber ich kann mir eigentlich keinen anderen vorstellen unter dem Dach der UN. Obwohl es mühsam ist, ist es ja immer noch das Beste, was möglich ist.
Klimakonferenzen sind ja riesig. Oft werden die Rekorde Jahr für Jahr übertroffen. Dieses Jahr werden 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Dubai erwartet. Die Verhandlungen sind aber zäh und das, was rauskommt, bleibt oft hinter den Erwartungen zurück. Es wird oft kritisiert, dass es oft zu einer Wirtschaftsmesse wird. Also diese 70.000 Menschen sind ja nicht nur Delegierte, Politikerinnen, Politiker, Journalisten, sondern auch sehr viele Lobbyleute, sehr viele, die eigentlich mit diesen offiziellen Verhandlungen gar nichts zu tun haben und sich da eben auf diesem riesigen Gelände herumtreiben. Müsste man das nicht vielleicht irgendwie trennen, damit das, also machen diese riesigen, aufwendigen Veranstaltungen, die auch so eine Materialschlacht auch sind, macht das Sinn?
Ja, ob wir jetzt wirklich 70.000 oder die neuesten Zahlen sprechen, sogar von 83 oder 85.000. Also ich habe irgendwo den Eindruck, die VAE wollen die 100.000-Marke knacken. Das Gelände dürfte groß genug sein, dass die sind natürlich nie alle gleichzeitig am Gelände, aber das wird schon tragen. Ja, die Verhandlungen selber kann man wahrscheinlich mit 500.000 Leuten maximal abführen. Aber dann gibt es natürlich eben eine Repräsentanz der Öffentlichkeit. Und die ist eben gewährleistet durch die Lobbyisten, NGOs, die Wissenschaft, die vertreten ist, Firmenvertreter, Vertreterinnen und Ähnliches. Also diese Interaktion macht schon Sinn. Ich sage aber auch, die Verhandler haben wenig Zeit. Also in den 14 Tagen. Natürlich wird man lobbyiert, aber die viel wird auch innerhalb dieser Gruppierungen diskutiert. Aber es gibt sehr viele sogenannte Side-Events, wo also präsentiert wird, wo steht ein Land, welche Fortschritte hat es gemacht, mit welchen Maßnahmen haben sie Erfolge erzielt. Unternehmen präsentieren ihre Lösungen. Also dieser Messeplatz ist riesig, macht Sinn. Ob man dazu 70.000 oder 80.000 Leute braucht, da habe ich meine Zweifel, aber grundsätzlich ist es nicht schlecht.
Sie hören bestimmt noch sehr viel, was jetzt bei der Klimakonferenz zu erwarten ist, aus verschiedensten Quellen, die uns vielleicht nicht so zugänglich sind. Wie schauen Sie denn jetzt auf die Klimakonferenz, die ansteht?
Naja, ich versuche noch in der Kommunikation der österreichischen Delegation mit dabei zu sein, weil es mich natürlich schon interessiert. Also ganz absentieren kann ich mich nicht. Aber ich werde mich sicher nicht einmischen. Das Team ist wunderbar aufgestellt, da braucht es mich nicht dazu und meinen Ratschlag schon gar nicht.
Und was erwarten Sie? Welche Beschlüsse erwarten Sie?
Es wird schwierig. Das Problem der Finanzierung ist natürlich immer virulenter geworden in den Vorgesprächen, die es gegeben hat. Informelle Diskussionen hat man schon gehört. Das Finanzierungsthema wird gerade vom globalen Süden ganz massiv gepusht. Die wollen also gewisse Vorgriffe schon erzielen, was das neue globale Finanzierungsziel betrifft. Das soll nämlich erst nächstes Jahr beschlossen werden, 2024. Da wollen sie schon das vorziehen, aber die Diskussionen laufen und die sollten noch ein Jahr laufen, die brauchen wir auch. Also das Thema Geld wird sicher ein großes Thema sein und da gibt es zahlreiche Tagesordnungspunkte, sehr detaillierte, wo man dieses Thema immer wieder anziehen kann. Der Fonds für Verluste und Schäden ist ganz entscheidend. Da hat ein Vorbereitungskomitee an sich eine Lösung präsentiert. Also es wird ein Weltbankfonds vorgeschlagen, wo ich weiß, dass der globale Süden das nicht will. Aber der war auch in diesem Übergangskomitee auch vertreten, nämlich paritätisch, globaler Norden, globaler Süden. Also wird man sehen, ob dieser Beschluss zustande kommt. Je früher, desto besser, weil dann ist ein Stein aus dem Weg geräumt. Aber alles in allem wird es natürlich schwierig. Also die schon angesprochenen Diskussionen, Ausstieg oder nur zurückfahren, fossile Energieträger wird bis zuletzt das Geschehen beherrschen. Und natürlich die globale Bestandsaufnahme. Wie deutlich sind die Ergebnisse? Was muss jetzt geschehen? Wenn man IPCC, den Weltklimarat, die Ergebnisse anschaut, ist eigentlich klar. Der Gipfelpunkt der globalen Emissionen muss spätestens 2025, also in 2 Jahren, sein. Die Steigerung ist jetzt zwar etwas abgeflacht, aber wir müssen den U-Turn schaffen. Ob wir das schaffen, ist ja die Frage, aber damit steht und fällt das 1,5-Grad-Ziel. Also wenn wir diesen Gipfelpunkt der Emissionen später haben oder wenn sie dann wieder steigen, dann schaut es schlecht aus mit dem 1,5-Grad-Ziel. Und dann sollte man bis 2030 quasi eine Halbierung der weltweiten Emissionen erreichen und Klimaneutralität weltweit bis 2050. Das würde das 1,5-Grad-Ziel sicherstellen. Wenn man sich jetzt vor Augen führt, dass wir heuer schon in einigen Monaten des Jahres die 2-Grad-Erwärmung schon überschritten haben. Das darf man jetzt nicht über das ganze Jahr sehen, aber ich glaube, es war im Monat September. Dann sieht man eigentlich, wo wir schon stehen. Also, und global sind wir jetzt, wenn man die letzten Jahre anschaut, bei zwischen 1,2 und 1,3 Grad globale Erwärmung. Also viel Spielraum haben wir nicht mehr.
Im letzten Jahr hat das Thema Finanzierung so die Überhand gewonnen und Europa hat sich da relativ überrumpeln lassen, hat einen U-Turn hingelegt während der Konferenz und hat dem dann doch zugestimmt. Wie wahrscheinlich schätzen Sie es denn ein, dass es in diesem Jahr zu einem ähnlichen Szenario kommt? Also wie gut vorbereitet geht Europa in diese Verhandlungen?
Wir sind sicher besser vorbereitet als in den letzten Jahren, weil erstens dürfte 2023 vielleicht sogar schon im vorigen Jahr diese 100 Milliarden US-Dollar Schwelle, also die Finanzierung für den globalen Süden pro Jahr erreicht worden sein. Das war einer der Hauptkritikpunkte in den letzten Jahren. Also da dürfte ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen worden sein, was den globalen Süden betrifft. Ich glaube, die EU steckt im Vergleich zu anderen Industrieländern wirklich sehr viel Geld in den Klimaschutz im globalen Süden rein. Und das werden wir auch transparent machen. Also so gesehen glaube ich, dass wir natürlich alles versuchen, diese Spannungen rauszunehmen. Ob es genügt, weiß ich nicht. Also oft haben wir die Erfahrung gemacht, ja also es ist schön, wenn ihr da Milliarden einzahlt, zum Beispiel in den grünen Klimafonds, aber es ist noch viel zu wenig, wir brauchen 10-mal so viel. Das macht es dann natürlich schwierig.
Die Schwierigkeit ist, Klimaschäden werden einfach wahnsinnig teuer und natürlich. Kein Land kann das stemmen.
Aber das ist eben ganz wichtig, dass man dieses Thema Verluste und Schäden angreift und dass dieser Fonds auch aufgesetzt wird. Wir haben ja nie die Wichtigkeit des Themas geleugnet. Uns war nur immer wichtig, dass Haftungsfragen und Kompensationsfragen ausgeklammert sind. Weil wenn jetzt ein Land kommt und sagt, ich möchte für alle Schäden kompensiert werden, weil ihr seid schuld, weil ihr jahrhundertelang Kohle verbrannt habt, das können wir nicht leisten. Es ist zwar sachlich nicht falsch, das muss man auch sagen, aber eine derartige Finanzierung ist einfach nicht stemmbar. Also man muss jedenfalls schauen, möglichst schon im Vorfeld Resilienz aufzubauen. Das ist ganz wichtig. Also der Anpassungsfonds, den es schon sehr lange gibt, geht in die Richtung, dass man also Systeme im globalen Süden aufbaut, um sich vorbeugend schon anzupassen und nicht erst zu warten, bis die Schäden da sind und dann sagen, jetzt müssen wir aber alles reparieren. Ist oft nicht machbar, ist mir auch klar. Und der globale Süden ist natürlich hauptbetroffen. Die spüren es als Erste.
Zum Abschluss vielleicht, wann würden Sie sagen, war diese Klimakonferenz ein Erfolg?
Ja, wenn eine klare Botschaft kommt von der COP28, dass die globale Bestandsaufnahme klar sagt, Leute, wenn wir so weitermachen, dann haben wir ein Riesenproblem. Der Weltklimarat weist uns den Weg. Das sollten also gewisse Eckpunkte dieses Berichts und dieser Erkenntnisse der Wissenschaft in diese Bestandsaufnahme einfließen. Also das müssen deutliche Worte sein. Und deutliche Worte heißt eben durchaus auch zu sagen, wenn wir nicht den globalen Gipfel der Emissionen bis spätestens 2025 erreicht haben oder wenn wir nicht unsere Emissionen quasi halbiert haben bis 2030, dann wird es mit dem 1,5-Grad-Ziel schwierig. Und das Ganze ist ja nicht Selbstzweck, sondern ist die Basis für neue nationale Beiträge. Und zwar für die Zeit nach 2030, die müssen wir in 2 Jahren vorlegen, 2025. Und da erhoffen wir uns natürlich deutliche Fortschritte.
Herr Jeski, vielen Dank fürs Kommen.
Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung.
Wir werden natürlich in den nächsten Wochen laufend über die Klimakonferenz berichten, online in der Zeitung, natürlich auch hier im Podcast. Und Alicia, du wirst ja vor Ort in Dubai sein.
Ja, genau. Und alle Texte findet ihr außerdem auch gesammelt in unserem Live-Ticker auf unserer Website der Standard.at.
Wir haben außerdem auch einen Newsletter zu Klima, den Newsletter Klima-Klartext findet ihr ebenfalls auf der Standard.at. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform, Apple Podcasts, Spotify oder was es da sonst noch so gibt. Für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik schreibt uns immer gerne an podcast@derstandard.at.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auch mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Supporter werdet. Mehr dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Wir sind Alicia Prager
und Philipp Bramer. Die nächste Folge der Edition Zukunft erscheint in einer Woche. Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.
Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich.
Halt!
Was?
Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutz, Bauer.
Nein, nicht, Schweinderl, aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt.
Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran.
Ja,
der gesunde Boden,
ja?
Der so viel CO2 speichert,
ja?
Und unser bioregionales Gemüsevorrat nicht weit.
Ja.
Ja, es hängt alles dran.
Ja, natürlich.
Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adig und Sotolite.